erschreckend gut.
Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich.
Monsters.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, liebe Leute, kommen wir zum zweiten Teil unseres Live-Podcasts vom Kommunikationskongress 2021. Mein Name ist Dirk Benninghoff, ich bin Chefredakteur von Fischer Appelt und moderiere die Monsters of Content Marketing und wie gesagt nach Schwung vom Auftakt nun unser zweiter Live-Podcast mit Betty Kies. Herzlich willkommen, Betty. Worum es heute geht, wir werden gleich sagen, was Betty macht, ist wie eine große Textilmarke wie C&A ihren Wandel zelebriert. Wear the Change, das ist seit 2020 der Anspruch von C&A. Der Textilhandel hat Nachhaltigkeit zu einem Kernthema gemacht. Wie dieser Claim mit Content untermauert wird und wie sich C&A von der ebenfalls Nachhaltigkeit und auch Diversity zelebrierenden Konkurrenz abhebt und wie glaubwürdig der Fast-Fashion-Sektor insgesamt das kommunizieren kann und vermarkten kann. Darüber sprechen wir mit Betty, denn Betty ist seit April 2021 Kommunikationschefin von C&A Europa. Herzlich willkommen. Ja, bevor wir über den Wandel sprechen und den großen Change und das Hier und Jetzt und die Zukunft, wollen wir noch einen Blick zurückgehen. Machen wir ab und zu mal gerne einen Blick in die Historie. Sei erlaubt, C&A ist benannt nach den zwei Brüdern Clemens und August, die das Unternehmen im 19. Jahrhundert gegründet haben. Sehr spannende Geschichte, kann jeder mal nachlesen gerne und wird bis heute als Familienunternehmen geführt, in sechster Generation mittlerweile. Die Idee damals war, qualitativ hochwertige Mode zu demokratisieren. Betty, wie viel von dieser Idee steckt heute noch in C&A und ist erlebbar auch in der Kommunikation bei euch?
Ja, erstmal hallo, ich freue mich hier zu sein und über diese ganzen Themen zu sprechen und in der Tat, all das ist noch da, also wie vor 180 Jahren, wir feiern dieses Jahr 180 Jahre C&A, ist genau dieser Anspruch, qualitativ hochwertige Mode, die aber erschwinglich ist für jedermann zu produzieren. Also so viel zum Thema Pioniergeist, der damals schon da war, den halten wir weiter hoch und der wird weiter ganz großer Bestandteil von C&A bleiben.
Und wirkt dieser Kommunikation und Marketing aus? Gibt es einen Wandel im Laufe der Zeit oder ist man auf so Familienunternehmen in sechster Generation, das hört sich immer so an, als sei da auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit eher vorsichtige Schritte zu gehen als ein wirklicher Change?
Ja, da gibt es jetzt natürlich einen großen Umschwung bei uns. Also wir haben mit der neuen CEO, Rini Boer, aus den Niederlanden, die kommt von IKEA, wo sie auch, sage ich mal, schon immer eine sehr offene Haltung gegenüber Kommunikation hatte. Die hat sie Gott sei Dank mitgebracht. Darüber muss ich sagen, freue ich mich natürlich als Kommunikationschefin ganz besonders. Denn jetzt sind wir in der Lage, die Themen und die tollen Themen, die C&A hat, auch endlich mal zu erzählen. Es gab eine Zeit, da war es eben auch als Familienunternehmen natürlich sehr stark, sage ich mal, secretive, zurückhaltend, man wollte gar nicht viel kommunizieren und dadurch sind auch viele schöne Themen auf der Strecke geblieben. Das wird sich jetzt ändern, hat sich schon geändert auch ein Stück weit. Da wird man noch viel mehr von uns sehen und ich finde es wirklich sehr wichtig, denn gerade dann, wenn man nicht kommuniziert, wissen wir ja auch alle, dann besteht die Möglichkeit, dass sich Gerüchte bilden, dass falsche Annahmen unterwegs sind und wir werden jetzt viel offener sein und proaktiver
kommunizieren. War das der Fall bei euch? Ja, dass sich Gerüchte gebildet haben, falsche Annahmen, also hat es diese Verschlossenheit, die ja, wie du sagst, jetzt nicht unbedingt so verblüffend ist für Familienunternehmen, hat das auch C&A dann geschadet irgendwo, auch im operativen Geschäft?
Spekulation war jetzt natürlich auch einiges vor meiner Zeit, wo ich das auch nur im Nachhinein betrachtet habe. Wie wurde über das Unternehmen kommuniziert? Ich finde nicht besonders positiv. Aber wenn man auch keinen Anlass gibt, mal über die Dinge zu reden, die möglicherweise auch nach vorwärts gerichtet positiv sein können und auch für Mitarbeiter und für Kunden, dann entstehen die Spekulationen. Und einige Berichte, die ich da gelesen habe, muss ich auch sagen, ja, tat es mir leid, weil ich glaube, es gab schon zu der Zeit gute Sachen, über die man hätte sprechen können.
Hilft es euch weiter bei diesem Wandel und beim Thema Change und auch beim Thema Diversity natürlich, dass eine Frau zur Chefin geworden ist? Ist das, weil man sieht, das wird auch verkörpert entsprechend der Wandel?
Ich denke schon, dass das eine große Rolle spielt. Gerade eben, weil das familiengeführte Unternehmen, das hat ja bis zu einer bestimmten Zeit tatsächlich noch nicht mal Frauen in Führungspositionen zugelassen. Also wir kommen
bis
ja von
wann,
einem...
Wann gab es da die erste Frau?
20 Jahre. Ich weiß ja, ehrlich gesagt nicht genau, ja, aber es ist noch gar nicht so lange oder etwas länger noch her. Ich weiß nur, dass natürlich wir kommen von einem katholischen Background, wo eben wirklich ja auch eine Zeit lang nur die männlichen Familienmitglieder Brenningmeier auch in Führungspositionen gehen durften. Natürlich hat sich das alles mit der Zeit gewandelt. Auch C&A hat erkannt, wir müssen hier mit der Zeit gehen, Frauen gleichberechtigen und so weiter. Dass jetzt Rini Buhr als Frau, als erste Frau an der Spitze ist, ist mit Sicherheit etwas, was, das merke ich auch in den Anfragen der Medien, darum geht es häufig. Wir wollen aber sie gar nicht unbedingt als Frau positionieren, sondern wir wollen mit ihr die wichtigen Themen von C&A positionieren, die sie halt auch wirklich verkörpert. Das ist das Schöne. Sie ist auch sehr authentisch, auch modern, aber kommend von IKEA lebt sie auch dieses Prinzip "We are here for the many", also auch für die mit dem kleineren Geldbeutel und sehr pragmatisch und hands-on.
Und offenbar auch eine Chefin, wo Kommunikation Chefsache ist, oder Chefin-Sache ist, was ja nicht, leider nicht aus unserer Sicht obligatorisch ist. Schon auch sehr wichtig bei ihr, Kommunikation und Offenheit und auch entsprechende Arbeit da reinzustecken.
Ja, ich denke allein das Zeichen, darüber habe ich mich ja auch sehr gefreut, dass ich Teil des Managementteams von C&A bin als Kommunikationschefin, ist schon dieses Zeichen, die Kommunikation gehört hier an den Tisch, wie diejenigen, die für Merchandise zuständig sind, die für unsere Länder, für die Produkte verantwortlich sind, ist Kommunikation ein ganz wesentlicher Teil und dieses Proaktive ist etwas, worüber sich jetzt wirklich viele bei C&A sehr freuen, merke ich. Auch die Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, freuen sich, dass man jetzt mehr machen kann. Es ist insgesamt einfach schön, die Dinge, die passieren, und wir sprechen ja noch über Nachhaltigkeit, und auch besondere Projekte herausstellen zu können, weil dadurch haben wir die Möglichkeit, dieses doch etwas verstaubte Image von C&A wieder zu heben, positiv zu besetzen.
Mit Blick auf junge Zielgruppe nehme ich an. Wollt ihr da jünger werden oder ist das überhaupt kein Thema für
uns? Nicht nur, wie gesagt, wir sind for the many. Also eigentlich soll man bei uns gerne schon die Babysachen einkaufen und da gibt es wirklich tolle. Bis dann hin ins Alter sind die Produkte für jedermann da. Natürlich auch mal mit etwas mehr Modernität für jüngere Leute, jüngere Zielgruppen. Etwas Exklusiveres für, sag ich mal, Premium-Geschmack auch, wenn es mal um Kleider oder sowas geht. Ich trage zum Beispiel auch gerade ein C&A-Kleid.
Habe ich gerade vergessen im Intro, soll ich darauf hinweisen, macht das Ganze auch glaubwürdig, auch die Jacke, bisschen warm fährt heute, oder?
Ja, aber ich dachte,
alles
ist immer
C&A,
gut.
Bis auf die Schuhe.
Bis auf die Schuhe.
Also ist Corporate nicht Ambassador.
Und auch da kann man sagen, Schuhe sind nicht unsere Stärke. Also finde ich persönlich, kann man auch mal zugeben.
Auch mal offen sein.
Auch mal offen sein.
Aber, Offenheit, ja.
Aber ich finde, ansonsten hätte ich auch nicht gedacht, bevor ich zu C&A kam, habe ich mich auch mit dem Unternehmen ehrlicherweise nicht viel beschäftigt. Aber ich finde, wir machen tolle Sachen, modische Sachen, Sachen, in denen man sich wohlfühlt und die eben auch lange halten. Und darum geht's.
Und all dieser Change soll, obwohl ihr schon tolle Sachen macht, ja, soll unter dem Narrativ des Verbesserns stattfinden. Das hört sich sehr interessant an. Und wir natürlich der Anspruch, die Produkte zu verbessern, sollte jedem Unternehmen irgendwie immanent sein. Was steckt genau dahinter bei euch? Es geht ja nicht nur darum, immer besser zu werden, was alle machen wollen. Wie kannst du das Narrativ skizzieren, zusammenfassen?
Also im Wesentlichen geht es ja darum, dass wir uns öffnen wollen als Modeunternehmen. Das sagt, wir alleine erfinden den Ball hier nicht neu, auch gerade wenn es darum geht, die Nachhaltigkeit unserer Branche zu verbessern, sondern da sind wir darauf angewiesen, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, voneinander zu lernen, um gemeinsam etwas zu verbessern. Nur alleine in unserer Nische werden wir keine neuen Standards einführen. Deswegen geht es um ein gemeinsames Lernen mit Partnern.
Und die Welt verbessern. Es geht nicht unbedingt darum, eure eh schon sensationellen Produkte besser zu machen, sondern besser im Sinne von Nachhaltigkeit, Diversity etc. Und das, was wir als Werte und Haltung bezeichnen, oder?
Genau, also die Welt verbessern klingt jetzt sehr klar, groß, aber am Ende des Tages ist der Anspruch der natürlich, jeden Tag etwas dafür zu tun, dass wir sowohl Mitarbeiter wie Kunden, wie eben auch den Planeten schützen können.
Wie macht ihr das mit der Kommunikation? Du hast im Vorgespräch, das wir geführt haben, angekündigt, da gibt es den ganzen Content-Kosmos, der das Ganze begleitet, auch Where the Change begleitet, kommen wir gleich noch zu. Was habt ihr konkret geplant oder was sind da wichtige Bausteine und Kanäle auch?
Also ich bin jetzt ja, wie gesagt, erst seit April da, habe dann jetzt vor ein paar Wochen mal die Kommunikationsstrategie vorgestellt, was ich so beobachtet habe, was ist bisher gelaufen, was sollte künftig laufen. Ich habe das Proaktive schon angesprochen, das Nachhaltige, was wir machen, deutlicher kommunizieren, damit es verständlich wird. Also Nachhaltigkeit einfach verstehen können, ist ein wichtiges Thema. Und dann muss man natürlich gucken, was haben wir für Projekte und wo können wir anfangen, Geschichten zu erzählen. Wissen wir alle, die in der Kommunikation arbeiten, sobald ich einen Proofpoint habe für ein Thema, das ich besetzen will, kann es mir ja eigentlich gar nicht besser gehen. Und wir haben das große Glück, dass wir in diesem Jahr eine Fabrik bauen, selber bauen in Mönchengladbach. und werden dort tatsächlich wieder Mode produzieren. Also unter dem Einsatz von ganz hochmodernen Technologien werden wir dort besonders nachhaltige Jeans produzieren. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr bereichernd finde für die Kommunikation, weil es gibt sowohl mit Stakeholdern rund um das ganze Thema Mönchengladbach, Wurzeln der Textilindustrie, viele tolle Themen, wo wir zeigen können, wir probieren was aus, wir wollen einfach auch mal hier Pionier sein. Es gibt natürlich Trigema und andere, die schon immer auf das Thema Made in Germany setzen. Wir sagen aber auch, das ist uns eigentlich zu klein. Wir wollen im Herzen Europa wieder agieren und das ist ein ganz spannendes Projekt. Die Halle ist tatsächlich noch in einem Zustand gewesen, als wir das erste Mal drin waren, wo Rohre aus der Seite gucken und wo man irgendwo nur Krach hörte, wo die Leute angefangen haben zu schweißen. Das ist eine ganz, ganz alte Lagerhalle, muss man sich vorstellen, wo übrigens, glaube ich, vor 100 Jahren Kanda, unsere Tochterfirma, bereits schon mal produziert hat. Also man geht wirklich ein bisschen zu den Wurzeln zurück. Aber ja, jetzt werden wir sehen, wie das Ganze wirklich zu etwas wird, wo man diese nachhaltigen Jeans produziert, wo Näherinnen und Näher arbeiten, die das Ganze begleiten werden. Und das ist der Prozess, der gerade startet.
Das ist ja noch ein bemerkenswerter Schritt. Ja, Textilproduktion nach Deutschland holen, klingt jetzt extrem antizyklisch, ungewöhnlich, wie man will. Ja. Untermauert aber natürlich euren Anspruch, mit diesem Fast-Fashion-Image auch aufzuräumen. Irgendwo. Wie werdet ihr das Ganze und die Fortschritte entsprechend auch kommunikativ inszenieren? Willst du die Plattform quasi um das Werk geben oder was kann man sich da vorstellen?
Also wenn es nach mir ginge würde, das kann man, glaube ich, so hart dann noch nicht sagen. Da müssen wir noch dran arbeiten. Eigentlich möchte ich C&A nicht weiterhin als Fast Fashion Company positionieren. Denn wir sind nicht Fast Fashion. Uns geht es nicht darum, dass man günstig einkauft, um am nächsten Tag oder am übernächsten schon wieder 5 neue T-Shirts zu einzukaufen. Wir wollen Mode produzieren, die lange hält, in der man sich wohlfühlt und wo es nicht darum geht, da eine hohe Frequenz zu drehen. Was wir machen werden rund um das ganze Thema, das sind wirklich Kleinigkeiten. Ich hatte das Lokale angesprochen, sei es unseren Merchandise und Sustainability Officer platzieren in Mönchengladbach bei Wirtschaftstagen, also kleinere Sachen, Foren, Treffen mit Bürgermeister. Herr Pinkwart war jetzt da, um unsere Halle zu besuchen. Ich finde, man kann sich da auch gerne mal ein Stück weit politisch instrumentalisieren lassen, denn uns dient es schließlich auch. Also es geht vor allen Dingen um das lokale Stärken, denn da sind auch junge Start-ups, da ist die Textilakademie NRW.
Das heißt, haben wir viele Partner. Das ist ein alter Textilstandort, ne?
Eigentlich ist diese ganze Region, deswegen sagen wir auch, man kehrt zu den Wurzeln der Textilindustrie zurück. Bevor die Kohle kam, war Textilindustrie ganz groß in dieser Region. Jetzt geht die Kohle langsam raus und man besinnt sich auf seine Wurzeln und da entsteht gerade sehr viel Neues. Der Studiengang an dieser Mönchengladbacher Uni Textil hat auch um die 25.000 Studentinnen und Studenten. Also ist eine große Community da und wir gehen mal davon aus, dass da sich auch viele interessieren und gemeinsam mit uns an dieser Fabrik und dem, was wir da starten wollen, lernen.
Welche Dimension hat das Ganze? Arbeitsplätze, Volumen, um das mal kurz abzuhaken. Mhm. Das ist schon sehr operativ, aber das ist ein interessanter Schritt. Und wann soll das Ganze Betrieb aufnehmen?
Mhm. Also um die 100 Näherinnen und Näher, die jetzt schon anfangen. Also die Testphase startet genau jetzt im September. Perspektivisch werden wir da schon wachsen wollen, werden aber, wie gesagt, erstmal gucken, wie alles anläuft und lernen. Wir starten mit um die 400.000 Jeans im ersten Jahr, im zweiten Jahr schon um die 800.000. Wir werden sehen, wie wir es skalieren können, aber in jedem Fall finden wir es auch super, mit unserem Aushängeprodukt anzufangen. Also in Jeans sind wir einer der Marktführer in Europa. Da kennen wir uns aus und da werden wir wirklich experimentieren, wie man auch noch durch weniger Einsatz von Wasser Jeans produzieren kann. Denn das wissen wir, ist eins der wasserintensivsten Produkte.
Meinst du, das könnte was auslösen, auch im gesamten Wettbewerb? Bisher hatte man ja den Eindruck, man könne ja gar nicht Jeans produzieren, weil die dann deutlich teurer werden würden. Würde ich, glaube ich, vermeiden. Ja? Also die werden ja wahrscheinlich, oder habt ihr einen Preissprung bei C&A?
Die werden nicht, sage ich mal, wir bieten ja schon Jeans ab 29 Euro. Das werden die nicht sein. Die werden schon etwas mehr kosten, aber immer auch da, sage ich wieder, gute Qualität zu einem wirklich noch erschwinglichen und günstigen Preis.
Ausgangspunkt für weitere Kommunikationsaktivitäten. Du hast gerade die Kommunikationsstrategie angesprochen, die du jetzt erarbeitet hast, ja, als wichtigen Meilenstein in deiner jungen Karriere noch bei C&A. Worauf setzt du jetzt in Form von Darstellungsweisen und auch Kanälen? Du sprachst eben Pressearbeit an, Medienarbeit. Wir haben immer die Diskussion, Social Media versus Medienarbeit. Was gewinnt Oberhand, die eigenen Kanäle? Mhm. Wie wichtig ist so Medienarbeit? Wie siehst du den Mix da?
Mhm. Also ich sehe hier eben, ich hatte das, sag ich mal, das klassische Stakeholder-Management regional, hatte ich angesprochen. Ich sehe darüber hinaus die klassische Medienarbeit nach wie vor als einen ganz wichtigen Bestandteil an. Und ich glaube eben auch, dass das vielleicht noch etwas mehr getargeteter funktioniert. funktionieren muss in der Zukunft, dass man sich ja auch, merke ich ja auch jetzt schon, man baut sich mit bestimmten Journalisten bestimmte Beziehungen auf. Also da vielleicht noch mal mehr reingehen. Wann gibt man vielleicht Informationen doch schon mal ein bisschen eher? Wohin? Mhm. Also ich glaube, dieses Relation Management, das ist was ich sehr schätze und was, glaube ich, auch noch mehr kommen wird und muss, um so bestimmte Geschichten, denn darum geht es am Ende, auch wirklich gut zu platzieren. Nichtsdestotrotz, auch nur ein Beispiel, wir haben dann von Anfang an in diese Fabrik auch eine Zeitrafferkamera einstellen lassen. Das heißt, da kann man dann schön den Baufortschritt, bis dann irgendwann die erste Jeans vom Band läuft, sehen. Auch das werden wir in kleinen Filmchen nutzen für unsere sozialen Kanäle und für die Website. Also ich sehe das nach wie vor als einen guten Mix.
Ist es schon losgegangen? Nee, ne? Das, der Bau?
Also die näheren Nähen. Jetzt ist im September die Testphase. Aha. Und wir waren mit dem WDR, ich glaube im Juni war das, waren wir zu einer Begehung. Und das war der Zustand, den ich eben beschrieben habe, wo noch alles kreuz und quer ging.
Also Leute, nicht nur nach Grünheide schauen zu Tesla, sondern auch nach Mönchengladbach zu C&A, würde ich raten. Die Fabrik ist ein Baustein eures Wertewandels. Wir haben eben das Narrativ des Verbesserns genommen. Euer großer Wertewandel, Where the Change, haben wir eben angesprochen. Das ist ja sozusagen, das ist ja ein Meilenstein, ein Proofpoint, diese ganze Strategie, auch um den Greenwashing-Vorwürfen immer wieder zu begegnen. Mhm. Wenn ich eine Fabrik nach Deutschland zurück, Produktion nach Deutschland zurückhole, ist es ja dann, kann kaum Greenwashing dahinter stecken, weil es eine starke Investitionsentscheidung auch irgendwas. Mhm. Wie weit ist das Thema Greenwashing für euch oder Kommunikation auf Social-Kanälen immer wieder immanent ein Problem und beeinflusst den Arbeitsalltag? Mhm. Der Vorwurf, der doch sehr leichtfertig auch teilweise aufgestellt wird.
Also du hast es gerade ja schon gesagt, wir haben gute Proofpoints, die wir dann auch anführen, wenn wir denken, jetzt lohnt sich die Diskussion. Es geht ja immer erstmal zu fragen, wo kommen die Leute her, die, sag ich mal, mit einer extremen Position um die Ecke kommen. Also erstmal vielleicht hinterfragen, was dahinter steckt. Vielleicht haben sie auch einen ganz falschen Eindruck von C&A, den kann man schnell korrigieren. In jedem Fall, wenn irgendwo auch manchmal Querschießer dazwischen sind, denen es einfach überhaupt nicht darum geht, in einen Dialog zu treten, sondern die einfach nur giften wollen, dann habe ich eine Haltung, dass ich da tatsächlich gar nicht reagiere. Aber grundsätzlich, ja, sobald man Proofpoints hat, und da haben wir viele, kann man Greenwashing Anschuldigungen natürlich auch schnell widerlegen.
Wie vergiftet ist die Diskussion da aus deiner Sicht? Kann man diskutieren oder ist es doch wie bei anderen Themen schwierig?
Also ich habe den Eindruck, das kommt schon ein bisschen drauf an. Auf diesen schnellen Kanälen wie Twitter, wo Dinge mal schneller hochkochen, wo ich einfach auch merke, da geht es dann einfach um wirklich Kunden, die leider ja ein schlechtes Verkaufserlebnis hatten und dann dort sich austoben möchten. Das ist was natürlich immer mal wieder vorkommt. Aber so grundsätzlich zum Greenwashing kann ich eigentlich nicht sagen, dass uns viele Angriffe in dem Sinne oder dass es wirklich so durchgängig vergiftet ist. Es gibt es immer wieder und wird es auch weiter geben. Wir sind nicht die sauberste Industrie, das wissen wir auch. Aber in jedem Fall tun wir viel dafür. Und solange wir immer noch in der Lage sind zu erzählen, was wir aber tun, um besser zu werden in der Hinsicht, kann man auch so eine Diskussion entschärfen.
Du hast die Punkte Nachhaltigkeit, Where the Change, ein Narrativ des Verbesserns, Nachhaltigkeit in Sachen Produktion, haben wir gesehen. Mhm. Was sind weitere Kernthemen, auch weitere Nachhaltigkeitsthemen außer Produktion? Und was beinhaltet dieses Where the Change noch?
In jedem Fall auch Innovation. Manchmal hatte ich gestern noch eine ganz interessante Diskussion mit unserem Merchandise and Sustainability Officer, weil wir gesagt haben, manchmal kann man das gar nicht mehr trennen, also Nachhaltigkeit und Innovation. Also beispielsweise, wenn wir, und wir gucken uns ja viel an, um besser zu werden, um ein Beispiel zu geben. Es gibt auch in Australien ein Startup, das sich um einen Baumwolleanbau kümmert, der CO2 wieder in die Erde zurückbringt. So, das testen die da. Läuft das unter Innovation oder unter Nachhaltigkeit? Ist ja wirklich beides. Mhm. Und so verhält es sich mit ganz vielen Startups, die auch zu uns kommen, die ihre Produkte anbieten, sei es irgendwie Molekulare, die aus Champignons gewonnen werden, um Lederimitat herzustellen. Wir haben da tolle Anfragen und ich denke, darum geht es, dass man irgendwo am Ende auch zeigt, dass sich das eine nicht ausschließt oder dass man immer klassifizieren muss, ist es Innovation oder Nachhaltigkeit. Ich denke, es gibt einen guten Grund dafür, beides gleichberechtigt zu sehen.
Digitalisierung auch Thema, ist irgendwie immanent in der Diskussion, wie weit seid ihr da? Gibt es da noch Potenziale?
Wäre das dritte Thema gewesen, auch der entsprechende Bestandteil der Kommunikationsstrategie. C&A hat schon ein Stück weit, sage ich mal, auch in der Corona-Phase diesen Online-Anschluss etwas verpennt. Aber da holen wir jetzt mit großen Schritten nach. Das sieht man auch. Auch da geht es um Proofpoints. Wir haben auch im April mit mir angefangen, hat Joris van Roy, der kommt von Nike. Bei Nike hat er auch das ganze Digitalgeschäft verantwortet und wird jetzt eben auch bei uns das ganze Thema Shopping, Shop-Erlebnis, Omni-Channel vorantreiben. Und da investieren wir tatsächlich auch in diesem Jahr recht viel Geld.
Kommunikationstechnisch kennen wir es ja von der Fashion-Branche, starker Einsatz sage ich jetzt mal, von Influencern. Mhm. Inwieweit arbeitet ihr da mit Influencern? Ist das ein wichtiges Thema für dich jetzt auch persönlich und für euch schon vorher?
In der Corporate PR kein ganz so wichtiges Thema, aber Brand- und Fashion-PR-Kollegen arbeiten sehr regelmäßig mit auch inzwischen guter Beziehung vielen Influencer zusammen, machen das europaweit. Das läuft wirklich sehr, sehr gut, wenn man sich das anguckt, weil auch da sich der Wandel verzieht und die sich freuen auch über diese Nachhaltigkeitsthemen.
Genau, das ist die Frage. Da geht ja dann Brand in Corporate über mit dem Nachhaltigkeitsanspruch, der gerade in der Generation, die ich mit den Influencern erreiche, sehr zurückhaltend geschätzt wird oder gefordert wird. Ja.
Genau, und deswegen sehen wir auch da kommt es zusammen. Corporate und Brand und Fashion PR war bisher bei C&A getrennt. Das wollen wir ein Stück weit ändern, weil es eben diese Schnittmengen gibt und weil man eben auch gerade Influencer noch mehr mit Corporate-Themen auch in die Welt lassen sollte.
Wichtig natürlich bei so einer großen Change nochmal so intern mitzunehmen, die Leute bei euch. Wie viele Leute arbeiten für C&A in Europa?
25.000.
Wie macht das in internen Change-Kommunikation? Was gibt es da für Maßnahmen offensiv? Mhm. Ich würde unterstellen, dass ihr auch da aktiv seid.
Ja, tatsächlich gibt es aber auch da erstmal viel Aufholarbeit. Also ich muss auch mal voranstellen, dass die Kommunikation bei C&A in den letzten 10 Jahren sehr stark geschrumpft wurde auf eine Person, als ich ankam. Man hat also wieder so häufig...
Also intern und extern ein? Oder jetzt nur die interne?
Ich glaube, das war tatsächlich dann nur intern, jetzt die noch da war, als ich kam. Und es ist am Ende des Tages leider so gewesen, dass von einer großen Kommunikationabteilung, wie das häufiger ist bei Restrukturierung, dann, wo spart man zuerst? Bei HR, Kommunikation. Ja. So, und dann waren das ungefähr 1,5 Leute, die da noch waren. Die konnten natürlich auch in den vergangenen Jahren jetzt nicht viel retten, weil wir haben um die 20 Medienanfragen am Tag. Damit ist man schon eigentlich ausgelastet.
Habt ihr dann aufgestockt jetzt? Konntest du da...
Ich bin dabei, auch das wieder um die Relevanz der Kommunikation zu untermauern. Das ist klar im Programm. Aber um darauf zurückzukommen, wir haben tatsächlich bisher auch noch den Zustand, dass 25% der C&A-Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse haben. Ja. Also damit fängt es schon an, wenn es um das Thema Information geht. Es gibt kein eines Intranet.
Wie viele Leute waren das?
25% der Belegschaft.
Das ist nicht viel.
Das heißt, vor allen Dingen die Leute in den Stores erreichen wir nur über die täglichen Ansprachen, die der Store-Manager am Morgen macht. Ja. So, und das heißt, diese Kette hinzukriegen und dann all die Botschaften, die man hat.
Aber ihr habt ein Intranet mit Content oder gibt es sowas gar nicht dann?
Gibt es noch nicht. Also es gibt ein Intranet, in das man aber irgendwie so nicht reinguckt und in zu dem die Store-Manager ohnehin keinen Zugriff haben, aufgrund dieser Situation, die ich da gerade beschrieben habe. Also was gibt es jetzt zum Ende des Jahres? E-Mail für alle schon mal als ein Medium und dann gucken wir uns gerade im Connect for Everyone Projekt an, wie können wir das sicherstellen, dass wir auch eine Plattform schaffen hinsichtlich all der ganzen Diskussion, die ich noch von E.ON kenne, kann ich Bring Your Own Device App auf dem privaten Telefon, diese ganzen Diskussionen, also fühle mich da auch ein bisschen zurückversetzt, aber damit fangen wir gerade erst an.
Ich kenne es auch von Kunden, die es auch schon eingeführt haben, einen Schritt weiter sind. Ja, gerade bei Kunden, die eine Zentrale haben, wo einige Leute arbeiten, aber sehr stark in der Fläche sind.
Ja.
Das ist ja das Hauptproblem. Ja. Ja. Wie viele Leute arbeiten in der Verwaltung bei euch von den 25.000?
Oh, ein Bruchteil. Genau, klar, irgendwie ein ganz kleiner Bruchteil, vielleicht 2.000, 3.000. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, und das war eben bei E.ON ein Projekt, was sich über 3 Jahre hingezogen hat, als wir so eine Social Intranet eingeführt haben. Das ist ja auch ein kultureller Wandel. Also das kann man ja nicht einfach nur hinstellen und sagen, freut euch, hier ist es und jetzt nutzt es fleißig. Also da geht ja viel mehr mit einher und das muss man eben gemeinsam und gut anstoßen mit einem guten, wir haben auch einen neuen Purpose, eine neue Vision uns gegeben, neue Werte, die wir definiert haben im Management-Team. All das den Mitarbeitern dann richtig mit auf den Weg zu geben, ist die große Challenge und steht jetzt an.
Mit eurer neuen Chefin, die neuen Werte? Mhm. Sind das so, ich sage jetzt mal, hört sich despektierlich an, die üblichen Sachen oder was ist da?
Ich werde da noch nichts drüber sagen, weil wir haben sie noch nicht mal intern kommuniziert.
Okay, ja, könnt ihr ja auch schlecht.
richtig. Nein, aber das ist gemein. Das ist gemein. Wir haben natürlich ein Instrument, das nennt sich E-Mail oder ein Spotlight, was wir verschicken an alle, die natürlich dann irgendwie E-Mails empfangen. Und es gibt natürlich auch Prozesse, die laufen auch und laufen auch gut, wo dann natürlich One-Pager ausgedruckt werden, aber immer noch an eine Living Wall dann da in die Stores gehängt werden, wo dann hoffentlich die Leute vor der Ansprache stehen und das mitbekommen. Aber es ist noch eine Kette.
Also Pausenräume so.
Ja, es ist unterschiedlich. Ja. Ich war bisher in drei Häusern, da hängen die an unterschiedlichen Stellen, aber nach dem gleichen Format, wo dann hier oben in der Ecke kommen die Informationen aus dem Headquarter rein. Das hier sind die Umsatzzahlen von gestern. Also das heißt, da ist so alles komprimiert, was dann so ansteht. Aber es ist natürlich noch nicht sehr digital und noch nicht sehr klar, kommen die Botschaften wirklich an.
Immerhin, was ihr macht, sind so Mitarbeitendenaktionen, die ihr auf Social Media auch präsentiert. Zum Beispiel wird so eine Clean-Up-Aktion in Düsseldorf, so am Rhein, also aktiver Umweltschutz sozusagen. Wollt ihr eure Mitarbeiter in Zukunft dann auch stärker anknüpfen, an solche Aktionen auch so ein bisschen als Ambassadoren schon einsetzen, wenn sie dann alle E-Mail haben und ihre Aktionen auch intern verfolgen können, als World the Change-Instrument nutzen? Erwartet ihr das auch, dass die Leute ein bisschen, sollen die Leute auch mehr gefordert werden, jeder Einzelne, diese Werte auch zu leben, die ihr euch gibt?
Also ich denke mal, in dem ganzen Rollout von Werten steckt natürlich viel drin und natürlich auch eine Aktivierung von Mitarbeitern. Das ist immer eine Freiwilligkeit. Also ich finde auch, wenn man als Unternehmen sowas anbietet wie Marathon, um irgendwo Blutspenden, Gelder einzusammeln, weiß ja gar nicht, was es ist, oder eben diese Cleanup-Aktion, entweder man hat Spaß dran oder man hat keinen dran. Was ich wichtig finde, ist das Angebot zu machen und zu zeigen, man engagiert sich auch sozial. Und das ist dem Unternehmen auch schon seit 180 Jahren wichtig. Es gibt immer viel Unterstützung, viele Stiftungen und insofern wird das auch weiterhin Bestandteil bleiben, klar.
Gut, zum Abschluss hätte ich noch eine persönliche Frage zu deiner Laufbahn. Du warst bei Ketchum früher, warst dann lange bei E.ON, 12 Jahre, glaube ich, und bist dann von der Energie in die Mode gewechselt. Hört sich jetzt immer nach einem sehr ungewöhnlichen und harten, in Anführungsstrichen, Schnitt an. Wo geht es für Schnittstellen, abgesehen davon, dass du in Düsseldorf geblieben bist, und Nachhaltigkeit natürlich in der Energiewirtschaft auch ein Thema sein sollte. Wo gibt es Ähnlichkeiten und wo hast du auch so eine Art Kulturschock erlebt oder wo war es ganz anders? Wo musst du dich neu anstellen, wenn man es so vergleicht? Was ist anders, was ist ähnlich?
Also der Unterschied ist in jedem Fall die Dynamik. C&A ist einfach alles passiert sofort und schnell. Das ist der Retailmarkt, das ist die Reaktion auf das, was heute in der Presse passiert. Also dagegen war das bei E.ON mit so 3 Anfragen in der Woche sehr entspannt.
Obwohl es ja im Kontobereich um großen DAX-Konzern geht.
Richtig, eben deswegen recht interessant. Aber ich glaube, die öffentliche Relevanz von einem Modeunternehmen, das eben dann auch Filialen hat, das wirklich auch sichtbar ist mit seinen Produkten.
Mit der Konsumentenkommunikation.
Richtig, das ist einfach doch nochmal eine andere Nummer. Und ich merke eben die Dynamik, die Schnelligkeit der Branche, die Schnelligkeit, mit der Entscheidungen getroffen werden. Also das war bei E.ON so, da hat dann nach einer Vorstandsdiskussion dann nochmal 3 Berater und dann nochmal 5 andere gefragt. Und dann nach 10 Runden hat man sich überlegen, wir machen es doch nochmal anders und hier wird einfach entschieden. Es wird einfach entschieden. Es wird eine Sitzung, es kommt eine Vorlage und es wird entschieden und umgesetzt. Und das finde ich, das ist natürlich auch der Branche, sage ich jetzt mal, geschuldet oder dem Retail, aber es ist eine große, große Geschwindigkeit da, die fordert, die aber auch sehr viel Spaß macht. Und gemein ist natürlich allen diese gleichen Themen, die ich gerade schon sagte, das eine Mal Intranet für alle implementieren, habe ich bei E.ON gemacht, steht jetzt wieder an. Also ich glaube, sage ich mal, Tools, Kanäle, all das, was man so kennt, auch Townhalls, die man macht, Lunch and Learns, das sind alles Formate, die kennen wir alle in- und auswendig. Natürlich hat man die weiterhin, aber sie werden halt mit anderen Themen besetzt. Und bei uns ist natürlich auch das Schöne, dass wir...
Also solche Formate gab es schon?
Ja,
bei
ja. C&A? Ja, ja. Also das sollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass da intern gar nichts passiert. Aber
nein, aber das hört sich ja schon recht kritisch an.
Ja, ja, weil es einfach eine Hürde gibt, wenn man die Leute noch nicht mehr per E-Mail alle erreichen kann. Ne? Aber in jedem Fall gibt es klar, die Versuche drumherum, die sind immer da gewesen. Und der Wunsch, Mitarbeiter so zeitnah wie möglich zu informieren, auch. Interne Kommunikation steht immer noch den einen Schritt vor der externen und das wird auch in Zukunft so bleiben. Und insofern, ja, vieles ist parallel. Die Kultur ist auch nochmal das familiengeführt. Ich habe das Gefühl, in jedem Onboarding-Gespräch, das ich hatte, und das waren um die 50 in den ersten 2 Wochen, es ging wirklich von 9 bis 18 Uhr, Klick aus, Klick an, Meet and Greets, alle sind so stolz auf diese Firma. Die hat so unfassbar viele Veränderungen schon gemacht, so unfassbar viele Managementwechsel. Und die vertrauen einfach, dass es jetzt mit dem Neuen wieder besser wird. Und sind so mit Herzen dabei, nicht wenige, mehr als 30 Jahre. Überrascht mich schon gar nicht mehr zu hören, dass jemand 35 Jahre bei der Company ist. Also es ist ein sehr, sehr großes Herz und wirklich auch irgendwo eine Familie, wie man
und
das spürt.
Du bist auch im Management-Board, hast du gesagt. Mhm. Wie sehr hat das Board zu tun und wie stark ist der Kontakt zur Familie Brenningmeier? Habt ihr da regelmäßigen Austausch? Oder?
Also wir sind in diesem neu zusammengesetzten Board, ist noch ein Brenningmeier. Okay. Erik Brenningmeier ist nach wie vor noch da als Repräsentant der Familie. Dann haben wir den Martijn van der See, auch schon seit 25 Jahren da, der Merchandise and Sustainability Officer ist. Und der Rest ist tatsächlich neu. Also Birgit Kretschmar kam von Adidas, Jiros hatte ich erwähnt von Nike, Jean-Sébastien Gief macht unseren People and Culture Officer, den gab es vorher auch nicht bei C&A, auch von IKEA, Rini von IKEA und ich von E.ON. Also sehr, sehr neu zusammengesetzt, mit sehr viel Lust auf Neues und ja.
Wir werden es verfolgen.
Ja, sehr gerne.
Ja, und eins war natürlich erstmal in Mönchengladbach in den Zeitraffer blicken.
Ja.
Wunderbar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Talk. Vielen Dank, Betty.
Ja, sehr vielen Dank an dich. Spaß gemacht. Dankeschön.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.